Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt.
Lehrveranstaltung Umweltmanagement-Informationssysteme.
Stoff- und Energiebilanzierung, Teil 5. Die Sachbilanzierung, wenn wir sie allgemeiner betrachten wollen, hat noch einen gewissen anderen Charme an der Stelle, denn wir können auch eine Analogie zur Kostenrechnung herstellen. Jetzt könnte ich Sie ein bisschen strapazieren und versuchen, vielleicht mehr oder minder verloren gegangenes Wissen zu rekapitulieren, aber vielleicht erinnern Sie sich ganz dunkel, jedenfalls die Wirtschaftsinformatiker unter Ihnen oder die wirtschaftsnäheren Studiengänge unter Ihnen, das ist ja, da gibt es so etwas von Kostenrechnung. Warum gab es die Kostenrechnung? Weil es einen Leistungserstellungsprozess von Unternehmen, von Organisationen gibt und die allgemeine Buchhaltung eben nicht verursachungsgerecht diese Kosten auf diese Leistungserstellung verteilt. Und eigentlich haben wir genau das gleiche Problem hier bei der Stoff- und Energiebilanzierung. Wir wollen ja hier nicht Kosten, sondern wir wollen eigentlich Stoff- und Energieströme möglichst verursachungsgerecht auf die Leistungserstellung innerhalb von Unternehmen und Organisationen verteilen. Wenn wir uns mal anschauen, die Kostenrechnung, ganz kurze Wiederholung, die ist auf eine Dreiteilung aufgebaut. Wir haben eine Kostenartenrechnung, wir haben eine Kostenstellenrechnung und wir haben eine Kostenträgerrechnung. Die Kostenartenrechnung ermittelt an der Stelle, welche Kosten, also unterschiedliche Art, das können Materialkosten sein, das können also Rohstoffe, Betriebsstoffe, Hilfsstoffe, wenn wir die Materialien uns detaillierter anschauen, wir können sie vielleicht auch noch weiter gruppieren. Dann haben wir vielleicht noch Personalkosten und. Wir versuchen also die Kostenstruktur weiter aufzuspalten, um dort genauere Auskünfte zu kriegen. Die Frage stellt sich bei der Kostenartenrechnung also, welche Kosten sind denn überhaupt angefallen? Bei der Kostenstellenrechnung wollen wir als nächstes beantworten, wo sind denn tatsächlich im Unternehmen, in der Organisation diese Kosten eigentlich angefallen? Also wenn wir wieder Prozesse haben, abgegrenzte Prozesse in unserem Unternehmen, in unserer Organisation, dann können wir gucken, mit Hilfe der Kostenstellenrechnung, an welchen Stellen fallen eigentlich welche Kosten an, um dann auch genauer vielleicht problematische Stellen im Unternehmen, in der Organisation sich herauszupicken. Und der letzte Punkt ist die Kostenträgerrechnung. Die beantwortet nämlich auch die spannende Frage, wofür sind denn überhaupt die Kosten angefallen? Das heißt, letztendlich, für welche Produkte fallen eigentlich Kosten in welcher Höhe an? Und Sie wissen das Ganze, wenn Sie relativ genau wissen, welche Kosten für ein Produkt tatsächlich anfallen, dann können Sie besser kalkulieren, dann können Sie einen besseren Angebotspreis machen und dann auch sicherstellen, dass sie auch Gewinn machen. Ich kenne viele Unternehmen, ich hoffe, es ist heutzutage nicht mehr so, aber aus der Vergangenheit, gerade kleine oder mittelständische Unternehmen, die können zwar sagen, dass sie am Ende des Tages mehr Plus als Minus gemacht haben, aber eigentlich können sie nicht ganz genau sagen, wenn sie eine größere Produktpalette haben, durch welche Produkte sie eigentlich Gewinn gemacht haben. Haben sie bei allen Produkten Gewinn gemacht? Haben sie vielleicht bei anderen Produkten ein Minus gemacht? Nur unterm Strich ist ein Gewinn übrig geblieben. Also solche spannenden Fragen, ganz schnell, ganz platt mal gesagt, können Sie mit Hilfe der Kostenrechnung also genauer beantworten. Und wenn wir uns jetzt die IÖW Stoff- und Energiebilanzsystematik anschauen, dann können wir eine wunderbare Analogie feststellen. Wir haben die Unternehmensbilanz, die eigentlich ja erstmal beantworten soll, welche Stoff- und Energieströme sind denn überhaupt in unserem Unternehmen, in unserer Organisation angefallen. Das ist auch also eine Art von Artenrechnung. Dann haben wir die Prozessbilanzen. Das ist wie eine Stellenrechnung. Nämlich sie beantwortet die Frage, wo in unserem Unternehmen sind denn eigentlich die Stoff- und Energieströme angefallen. Und letztendlich haben wir die Produktbilanzen, eingeschränkt natürlich, die beantwortet, wofür sind denn eigentlich die Stoff- und Energieströme angefallen. Das heißt, wir haben also eine ganz klare Analogie und die wollen wir auch tatsächlich ausnutzen, weil sie auch den Charme an einer anderen Stelle hat. Sie erinnern sich ganz dunkel, dass wir darüber gesprochen haben bei den Problemen bei einer Umsetzung von Umweltmanagement-Informationssystemen, dass es dort ein großes Problem gibt, dass man häufig den Nachweis schwer treffen konnte, ich spreche hier in der Vergangenheit, dass Umweltschutz auch Kosten sparen kann, Kosten einsparen kann. Und hier liegt es nahe, dass man also durch diese Analogie die Sachbilanzierung als eine Flussrechnung versteht und die auch Kosten mit berücksichtigt, dass wir quasi die klassische Kostenrechnung zusammenführen mit der Stoff- und Energiebilanzierung und so zu einem besseren Informationsbasis kommen, sowohl vielleicht auf der Kostenseite als auch auf der umweltorientierten Seite. Und deshalb machen wir also Folgendes, wir wollen Kosten in dieser Flussrechnung bewusst mit berücksichtigen, aber wir machen einen wichtigen Schritt und der häufig in der Diskussion um eine Umweltkostenrechnung auch falsch gemacht worden ist. Wir machen ganz bewusst keine Unterscheidung, weil das immer schief gehen kann. Wo fangen Umweltkosten an? Wo hören Umweltkosten auf? Wir machen also keine Definition von Umweltkosten, weil das immer ein Abgrenzungsproblem darstellt, was in der Praxis nie sauber zu lösen ist. Und wenn Sie darauf Ihre Umweltkostenrechnung aufbauen, dass Sie sagen, es gibt eine klassische Kostenrechnung, es gibt eine Umweltkostenrechnung, die stehen parallel nebeneinander, dann müssen wir genau diese Unterscheidung treffen. Es gibt Umweltkosten und es gibt normale Kosten, aber das ist einfach fern der Realität. Das ist nicht möglich. Sie können nicht in jedem Fall Kosten so sauber sezieren und sagen, das sind noch Umweltkosten und das sind normale Kosten, weil in der Regel, gerade wenn wir Stoff- und Energieströme haben, sind das alles irgendwie natürlich doch Umweltkosten. Das heißt, wir versuchen stattdessen eine Unterscheidung der betrieblichen im Rechnungswesen erfassten Kosten zu machen. Es gibt stofflosbezogene Kosten, also alle Kosten, die entlang der Stofflosbetrachtung anfallen, die werden dort eingesetzt. Und dann gibt es bestimmte nicht stofflosbezogene Kosten. Stellen Sie vor, zum Beispiel Personalkosten oder Ähnliches. Aber alle Kosten, die stofflosbezogen sind, die ziehen wir auch auf Stofflüsse ein. Und so kommen wir zu einer sogenannten Flussartenrechnung. Dort erfassen wir mithilfe eines Konstrukts, was als Ökokontenrahmen in die Literatur eingegangen ist. Auf der nächsten Folie sehen wir auch eine grafische Darstellung für einen Ökokontenrahmen. Letztendlich bauen wir eine Struktur auf, eine tabellenartige Struktur, welche Stoff- und Energieströme ich in einem Unternehmen erfassen möchte, also eine Gliederung dieser nach einer bestimmten Systematik, in der Regel vielleicht eher natürlich einer betriebswirtschaftlichen, naturwissenschaftlichen Systematik. Und mit Hilfe dieser Systematik, die Sie ganz grob einteilen lässt in Input-Werkstoffe, Input-Energien und dann natürlich jeweils weitere Untergliederungen und auf der Output-Seite Output-Produkte, Output-Emissionen und dann auch mit weiteren Untergliederungen. Und für dieses Grundkonstrukt erfasse ich sowohl die Mengenströme als auch die Wertströme, sprich Kosten. Hier auf dieser Abbildung sehen wir das. Also wir gliedern das Ganze und erfassen Mengen, Input-Output-Unterschieden und dann auch nochmal die Kosten dazu. Und da gilt eben Folgendes, dass auch je mehr Daten ich dazu ermitteln kann, desto einfacher ist es. Und man versucht natürlich gerade bei den Mengenströmen, bei den Kosten ist es ganz einfach, dann nehmen wir Geldeinheiten, wie wir das schon seit jeher gewohnt sind, bei der Betrachtung der Energieströme. Versuchen wir möglichst wenig Einheiten zu verwenden. Wir versuchen alles das, was wir können, in Gewichtseinheiten zu berechnen. Das heißt, Gewicht, Kilogramm und Größeeinheiten von Kilogramm und Ähnlichem. Und was sich dann nicht in Gewichtseinheiten, gerade bei Energien umrechnen lässt, ist dann Joule und Umrechnung von Joule, von Energieeinheiten. Diese beiden versuchen wir zu berechnen. Oder auch zu ermitteln. Manchmal können wir sie direkt ermitteln, manchmal müssen wir sie vielleicht auch errechnen dabei. Und es gilt weiter Folgendes, dass wir natürlich versuchen, wenn wir keine genauen Daten haben, vielleicht gerade bei den Kosten, gerade bei den Emissionen auf der Output-Seite, fällt es vielleicht schwerer, bestimmte Kosten zu ermitteln, dass wir dann vielleicht bestimmte Schätzungen auch vornehmen können. Ein ganz einfaches Beispiel nochmal an dieser Stelle, dass das verdeutlicht kann. Warum ist das so wichtig, dass wir neben den Mengeneinheiten auch die Kosten mit ermitteln? In einem Beispielunternehmen, was tatsächlich passiert ist, das war schon lange her, war also ein Hersteller, der Produkte hergestellt hat. Das war ein Baustoffhersteller, der hat Produkte hergestellt und der hat diese Produkte in eine Kunststofffolie eingeschweißt und so den Kunden ausgeliefert. Und dort wurde dann eben auch eine Input-Output-Betrachtung der Mengenströme vorgenommen. Und vorher hieß es, ja, aber der Kunststoff, der ist nicht so wichtig, weil wir haben es geschafft, hat man ganz stolz von Seiten dieses Unternehmens ausgesagt, dass die Kunststofffolie, die Abfälle der Kunststofffolie wieder kostenfrei entsorgt wird. Also man hatte keine Kosten bei der Entsorgung der Kunststofffolien, war da sehr stolz und sehr glücklich drauf und hat gesagt, also da haben wir, das Problem haben wir gelöst und das ist so wunderbar, kostenfrei entsorgen die uns die Kunststoffabfälle, also auf der Output-Seite null bei den Kosten für diese Ströme. Dann haben wir gesagt, nee, so kann das Ganze nicht funktionieren, denn Sie müssen sich ja vorstellen, Sie müssen die Folien, das zeigt ja die Input-Output-Betrachtung, zwar auf der Output-Seite haben Sie keine gesonderten Entsorgungskosten, aber auf der Input-Seite haben Sie mal was bezahlt für diese Folien. Das heißt, Sie sehen ja gar nicht dann in dieser Betrachtung, welche Verschwendung vielleicht vorgenommen wird. Das heißt, wir erheben die Mengen und da wir keine Entsorgungskosten haben, machen wir, und das ist der Ansatz, dass wir quasi kalkulatorische Kosten auf der Output-Seite ansetzen, wenigstens den Einstandspreis für diese Folien. Das haben wir dann auch gemacht an der Stelle, berechnet Menge mal Einstandspreis für diese Kunststoffabfälle auf der Output-Seite bei der Entsorgung. Und siehe da, das Unternehmen hat riesige Augen bekommen, hat gesagt, oh, das ist ja ein wahnsinniger Verlustpunkt, finanziell schon allein. Wir müssen da was unternehmen. Allein, es reicht also nicht, sowohl nicht in ökologischer Hinsicht als auch in ökonomischer Hinsicht, dass diese Kunststofffolien kostenfrei entsorgt werden können. Das heißt, wir müssen immer bemüht sein, alles das auch mit Kosten zu versehen, damit wir auch die Problematik, und die Problematik wird eben immer dann am deutlichsten, wenn wir nicht nur ein ökologisches Problem in Größenordnung wahrnehmen können, sondern wenn wir auch gleichzeitig ein ökonomisches Problem sehen. Und das, dieses simple Beispiel verdeutlicht eben auch nochmal, dass vielfach in Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen. Es macht also Sinn, sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer Hinsicht weniger Kunststoffabfälle zu haben. Es ist also sehr selten eher der Fall, dass Ökonomie und Ökologie gegeneinander stehen, sondern häufig eben Hand in Hand gehen. Also das sehen wir an diesem Beispiel auch und das können wir eben über eine so ausgestaltete Sachbilanz, die sowohl Kosten als auch Mengenströme miteinander kombiniert, wunderbar mit ermitteln.